Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Machen Sie sich Ihr Leben leichter mit Guthaben für Restaurants und Entertainment, Airport-Lounge-Zugang, umfangreichen Versicherungen und Status-Upgrades bei Hotel- und Mietwagenpartnern. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Ich bin Daniel Retschezecker, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. In einer Reihe von ohnehin zweifelhaften Persönlichkeiten sticht in Donald Trumps Team ein Mann besonders hervor. Pete Hegseth, der ehemalige Fox News Moderator, der nicht Verteidigungs-, sondern Kriegsminister genannt werden will. Er ist jetzt mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Er soll auf wehrlose, schiffbrüchige Menschen schießen haben lassen. Das wäre in der Theorie ein potenzielles Kriegsverbrechen. Wer ist Pete Hegseth? Warum konnte er bis jetzt eigentlich alle Skandale überstehen? Und war das jetzt doch eines zu viel? Darüber sprechen wir heute. Ich bin Daniel Retschezecker. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Erik Frey, leitender Redakteur beim Standard, ist heute hier. Grüß dich, Erik.
Guten Morgen.
Erik, wir sprechen gleich über Trumps Kriegsminister und die Vorwürfe, die ihn derzeit einholen. Wir müssen aber zuvor mit einem aktuellen Thema beginnen, das mit dem eigentlichen Thema ja auch eng zusammenhängt, nämlich Venezuela. US-Präsident Donald Trump hat in einem Interview mit dem Politikmagazin Politico jetzt Bodentruppen in dem Land nicht mehr ausgeschlossen, also US-amerikanische Bodentruppen. Was braut sich denn da in der Karibik gerade zusammen?
Das wissen wir alle nicht so ganz genau. Trump hält das ganz bewusst vage. Ja, er hat Venezuela und dessen autoritären, diktatorischen Präsident Maduro eindeutig ins Visier genommen. Die Argumentation ist, Venezuela sei die führende Quelle für Fentanyl-Schmuggel in die USA. Durch Fentanyl sterben tausende Amerikaner. Also die Venezuelaner ist eine Art von militärischer Angriff auf die USA und deswegen hat er das Recht zurückzuschlagen. Aber das geschieht ja vor allem über die ganz große Marinepräsenz vor der Küste von Venezuela, wo einzelne Boote, angeblich Schmugglerboote, manchmal möglicherweise Fischerboote, nicht nur aus Venezuela, auch aus Kolumbien ins Visier genommen werden, Menschen da getötet werden, mit sehr unklaren oder sogar sehr, sehr fragwürdigen rechtlichen Umständen. Und gleichzeitig wird eigentlich Maduro gesagt, verschwinde, du hast zu gehen. Also das riecht nach einem gewissen Regime-Change, was allerdings nicht das ist, was Trump versprochen hat, als er Wahlkampf geführt hat und Präsident wurde. Er hat gesagt, er wird sich davon verabschieden, von dieser amerikanischen Politik der Jahrzehnte, wo in anderen Ländern die Regierungen dort gestürzt und ersetzt werden, im Namen von Demokratie, Freiheit oder anderen amerikanischen Werten.
Das ist ja gerade dieser Punkt, der so bizarr ist, jetzt auch in der Betrachtung der aktuellen Situation, denn ein großer Teil dieser MAGA-Bewegung war ja eben die Isolation, weg eben von der Rolle der Weltpolizei. Wir wollen uns nicht mehr überall weltweit einmischen. Wir haben aus den Fehlern dazugelernt, der Irakkrieg beispielsweise, der war ein absolutes Debakel, der war eine Katastrophe jetzt im Nachhinein. Und jetzt schaut man sich konservative TV-Kommentatoren und Republikaner an, die teilweise so klingen, als wären wir wieder in der Bush-Ära, wo es eben um Regime-Change geht, wo Fentanyl als Weapon of Mass Destruction bezeichnet wird, also als Massenvernichtungswaffe. Auch das ist ein Begriff, den wir aus den frühen 2000er Jahren nur allzu gut kennen. Wie will denn Trump das seinen eigenen Leuten verkaufen?
Einen Teil kann das verkaufen, weil die folgen ihm einfach, weil das gehört zu deren, kann man sagen, politischen Geschäftsmodell dazu. Aber andere in dieser MAGA-Bewegung und in seiner Basis sind damit gar nicht glücklich. Und das könnte auch seine, wenn da wirklich tatsächlich es zu militärischen Aktionen kommt, die jetzt über diese sehr, wie soll ich sagen, sehr für die USA sehr einfachen, massiven Angriffe auf kleine Boote hinausgeht, könnte es politisch für ihn problematisch werden. Die Fakten, wie du hast das Beispiel Irak gebracht, ähnlich sind auch diesmal stimmen die Behauptungen mit den Fakten einfach nicht überein. Ja, Venezuela ist eine Quelle von Drogen, aber vor allem von Kokain. Fentanyl kommt vor allem über die Landgrenze aus Mexiko. Also das passt einfach alles nicht zusammen und es gibt auch keinerlei Beleg, dass es wirklich eine von Maduro, von der venezolanischen Regierung gesteuerter Skartell ist. Also das sind einfach Sachen, die da einfach so behauptet werden. Ich habe das Gefühl, wenn man sich versucht, die Motive zu verstehen, was will Trump hier wirklich, wahrscheinlich weiß er selbst nicht ganz genau. Was er vor allem aber möchte, ist, er möchte zeigen, ich kann bestimmen. Da geht es auch ein bisschen, wir können hier auch so sehen, vor allem wenn es um Lateinamerika geht, das ist so ein bisschen eine Erweiterung der 200 Jahre alten Monroe-Doktrin, dass nur die USA hier in der westlichen Hemisphäre etwas zu melden haben. Und Trump in seinem Machtstreben möchte zeigen, wenn ich Lust habe, einen anderen Diktator zu stürzen, dann tue ich das halt. Oder wenn ich ihn einfach nur ärgern kann, tue ich das auch. Also da scheint keine wirkliche Strategie dahinter zu sein, zumindest vorerst, sondern ein sehr, sehr böses und auch ein tödliches Geplänkel. Interessant ist, dass er jetzt Rückendeckung bekommt von der Friedensnobelpreisträgerin Machado, die ja eigentlich die Präsidentin Venezuelas sein könnte, wenn es dort faire Wahlen gegeben hätte. Er hätte ja gerne den Friedensnobelpreis bekommen. Sie hat ihn jetzt erhalten. Und erstaunlich und zum Teil sehr irritierend für viele unterstützt sich hier Trump und dessen militärische Kampagne, auch die Tötungen, die hier vorgenommen werden. Und das stört sehr viele, wenn man sagt, eine Friedensnobelpreisträgerin, die eigentlich auf einen friedlichen Machtwechsel hinauslaufen sollte, sollte nicht einen anderen Präsidenten, der selbst eigentlich hier demokratische Werte mit den Füßen tritt, auf diese Weise unterstützen. Aber es scheint auch so zu sein, dass diese Demokratie oder diese Opposition in Venezuela wirklich versucht, jeden Strohhalm, den sie irgendwo sehen, zu ergreifen, um diesen schrecklichen Diktator Maduro endlich loszuwerden.
Ich glaube, auch für uns etwas schwierig vorstellbar, wie es ist, als Oppositionspolitiker in Venezuela zu leben.
Im Untergrund. Aber ich muss noch eins sagen, sollte wirklich, also wenn Trump Bodentruppen nicht ausschließt, dann ist das wieder mal so ein bisschen ein Gerede, sollte er wirklich daran denken, eine Art von Invasion von Venezuela zu machen, dann dürfte das in eine Katastrophe landen. Venezuela ist nicht ein, wie man es also auf Englisch sagt, Pushover. Das ist nicht ein Land, das man so einfach ganz leicht einnehmen kann. Maduro hat auch ausreichend Unterstützung in der Bevölkerung, nicht von der Mehrheit, aber von einer Minderheit. Und der gewisse, wenn man sagen kann, Anti-Yankeeismus ist sicher stark genug, dass er sich, wenn er angegriffen wird, weitere Teile der Bevölkerung hinter sich scharen könnte. Also ich glaube, Trump und seine Leute wissen das auch. Mit verbalen Angriffen ist es leichter, hier Punkte zu sammeln, als tatsächlich das Militär in einen blutigen Krieg zu verwickeln, den ein großer Teil seiner Wählerschaft überhaupt nicht möchte.
Weiß man denn, welche Kräfte innerhalb des Trump-Teams für diesen Konflikt sind? Du hast es ja schon gesagt, sehr viele in der Republikanischen Partei auch sind klassische Isolationisten, das heißt, die wollen das eigentlich nicht. Aber gibt es da irgendwelche bekannten treibenden Kräfte, die ihn quasi in diese Richtung drängen?
Man glaubt, dass zum Beispiel sein Außenminister Marco Rubio, der so als eine Art von Falke gilt gegenüber China, aber auch gegenüber Kuba und auch Venezuela, er ist ja selbst kubanischer Herkunft, dass der und einige Leute um ihn hier sehr wohl eine zumindest muskulöse Außenpolitik wollen. Also das gefällt ihnen und es gibt dann wirklich echte Isolationisten. Sein wichtiger Berater oder stellvertretender Stabschef zum Beispiel ist völlig dagegen. Der möchte nur alle illegalen Einwanderer aus dem Land herausbringen und der möchte mit Venezuela zusammenarbeiten. Und Venezuela nimmt ja interessanterweise auch über Flüge gewisse abgeschobene Einwanderer auf. Also da ist sicher eine starke Spaltung da. Ich glaube, die Mehrheit möchte keinen Krieg. Die Art von verbalen Muskelspiele akzeptieren sie. Das scheint so irgendwie zu Trumps Persönlichkeit dazuzuhören. Aber ob viele Trump wirklich dann bis zum Schluss folgen würden in einen Krieg hinein, da hätte ich meine Zweifel.
Ich glaube, für den Schluss ist es sogar noch zu früh. Die Frage nach dem Beginn stellt sich, denn wenn Trump tatsächlich sich entscheiden sollte, Venezuela den Krieg zu erklären, dann braucht er ja auch die Zustimmung des Kongresses. Das kann er ja nicht ganz alleine. Wie sieht es da aus? Wäre da eine Mehrheit für ihn theoretisch möglich? Kann man das abschätzen zum jetzigen Zeitpunkt?
Das kann man schwer abschätzen. Mhm. Wahrscheinlich wäre eine Mehrheit im Repräsentantenhaus irgendwie machbar, aber sicher ist es nicht, weil die Mehrheit der Republikaner sehr, sehr klein ist. Ich glaube, aber würde das einfach ignorieren. Ja, ich weiß, es gibt den sogenannten War Powers Act, also der Kongress müsste dem zustimmen, allerdings nicht sofort, hat eine gewisse Frist Zeit und er könnte ja genauso wie Putin ja auch nie Krieg erklärt hat gegen die Ukraine, sondern es zu einer speziellen Militäroperation erklärt, könnte auch Trump sagen, nein, nein, ich führe hier keinen Krieg, durch hier gehen den Drogenhandel bekämpfen. Und dazu muss ich halt nicht nur auf See, sondern muss ich halt an Land auch etwas tun. Also ich glaube, da sind eben diese rechtlichen Umstände, waren ihm schon vorher egal und das könnte auch in diesem Fall einfach gleichgültig sein. Und ob der Kongress dann wirklich ausreichend die Kraft hat, sich dagegen zu stellen und Trump dann tatsächlich dem folgt, das muss man erst sehen.
Wir werden abwarten, wie es in dieser Sache weitergeht. Sprechen wir über das eigentliche Thema des heutigen Podcasts, nämlich über Pete Hegseth, Trumps Kriegsminister, wie er sich ja selber nennt, oder wie es die Kollegen vom US-Podcast PodSafe America jetzt getan haben. Sie nennen ihn nämlich Secretary of War Crimes, also Minister für Kriegsverbrechen. Ziemlich harter Spitzname. Woher kommt er? Was hat es damit auf sich?
Ja, mit dem Kriegsminister, das war Trumps Entscheidung offenbar, dass er dieses Verteidigungsministerium wieder in ein Kriegsministerium umbenennen wollte, so wie es, glaube ich, noch im Zweiten Weltkrieg genannt wurde, um hier zu zeigen, wir sind keine Weicheier, wir sind nicht woke, wir sind hier bereit zu kämpfen, hart zu sein. Und da ist sein Verteidigungsminister Hegseth, führt das ja auch die ganze Zeit auf. Also er liebt es ja zu zeigen, wie er auch im Fitnessstudio, wie er Gewichte hebt und so muskulös, stark. Er will keine Frauen im Militär mehr haben. Er möchte hier eine Art von Kriegsethos hineinbringen. Und bisher hat er das jetzt noch nicht in wirklichen, wie soll ich sagen, echten großen Kämpfen. Die amerikanischen Soldaten wurden hier noch nicht in Kämpfe verwickelt, wo sie tatsächlich beweisen dürfen, wie viel Mumm sie haben. Aber es läuft diese Kampagne seit Monaten in der Karibik, direkte Angriffe auf Boote, denen, wo ein Drogenschmuggel vermutet wird, in Wirklichkeit nach den amerikanischen Gesetzen und nach dem Völkerrecht. Könnte man solche Boote vielleicht stoppen, untersuchen, wenn es zu einem Schmuggel, wenn man einen Schmuggelbelege gibt, könnte man die Männer an Bord festnehmen. Aber was passiert? Sie werden einfach mit massiver militärischer Gewalt, mit schwersten Angriffen, werden diese Boote zerstört. Dabei sterben Dutzende Menschen, wo es überhaupt keinen Beweis gibt, dass die tatsächlich schuldig sind. Es wird auch nicht bewiesen, dass da überhaupt Drogen an Bord waren. Und zuletzt gab es zumindest einen Vorfall, der über Video auch belegt ist, wo es nach einem solchen Angriff Überlebende gab, die sich an irgendwelchen Wrackteilen festgehalten haben. Und in diesem Fall müsste man eigentlich eher etwas tun, um diese Menschen zu retten und an Bord des amerikanischen Schiffes zu bringen. Stattdessen gab es einen zweiten Angriff, der diese Überlebenden, diese Schiffsbrüchigen getötet hat. Und das gilt als eindeutig als Kriegsverbrechen, als eine Art von Mord. Und das dürfte, und da gehen jetzt die verschiedenen Berichte auseinander, aber laut einem ursprünglichen Bericht der Washington Post und CNN war das ein direkter Befehl, den Hegseth ausgesprochen hat, so ungefähr, schießt die auch, wir wollen keine Überlebenden haben, wir wollen, dass die alle tot sind. Und das macht ihn zu einem Kriegsverbrecher. Und genau diese Frage steht jetzt im Raum. Dieser Befehl wurde nicht dementiert. Er wurde dann ein bisschen herumgeredet, naja, das kam nicht von Hegseth, das kam vom kommandierenden Admiral, der sich aber wiederum an die Anordnungen des Kriegsministers gehalten hat. Im Kongress gibt es jetzt laut werdende Forderungen, dass das Material, auch das Videomaterial hier offengelegt gezeigt wird, um zu sehen, was ist hier wirklich passiert. Aber die Beweislast ist derzeit ziemlich schwer auf Hegseth und zu zeigen, dass er hier nicht eine Art von Mord hier angeordnet hat.
Wir merken uns diesen Punkt, wir sprechen gleich noch ausführlich drüber. Ich würde ganz gern noch Hegseth mit dir etwas durchbesprechen und ihn noch ein bisschen besser kennenlernen. Denn wer ist dieser Mann genau, der für Donald Trump eben das Pentagon leiten darf? Immer wieder, wenn über die verschiedensten Minister gesprochen wird, dann wird der Hegseth wahrscheinlich als der Verhaltenskreativste von einem ohnehin sehr interessanten Kabinett, sagen wir es mal ganz vorsichtig, genannt. Was hat es mit ihm auf sich und wie ist er in diese Rolle gekommen, wo er jetzt ist?
Ja, also Hegseth ist sicher wahrscheinlich der ungeeignetste Verteidigungs- oder wie man jetzt sagt Kriegsminister, den die USA seit vielen Jahrzehnten hatten. Selbst gescheit, blitzgescheit. Er hatte selbst eine nicht besonders erfolgreiche militärische Laufbahn, wo sich offenbar viel Frustration und auch Ressentiments gegen das Militär, gegen die ganze Hierarchie angesammelt haben. Er war ein sehr eloquenter und pointierter Fox-Kommentator. Dadurch ist er auch Trump aufgefallen. Trump liebt es ja einfach, Fernsehen zu schauen, Fox vor allem. Und wenn da Leute ihm irgendwie so von ihrer ganzen Sprache her, wenn die ihm passen, dann sagt er, na, die wären doch was für ihn. Und so hat er gesagt, er hätte ihn gern als Verteidigungsminister, als Chef des Pentagons. Von allen Ministern war keiner so umstritten und ist auch nur so knapp auch im Senat bestätigt worden. Da gab es auch unter den Republikanern deutlichen Widerstand. Man hat schon gedacht, dass es nicht durchkommen wird. Am Ende ging es sich aus, aber nur indem dann Vizepräsident J.D. Vance auch die entscheidende Stimme abgegeben hat. Und seit er im Amt ist, wachsen eigentlich die Bedenken, eigentlich die Bestürzungen über ihn. Vergessen wir nicht, in der Zeit, also bevor er auch Fox-Kommentator wurde, war er so in verschiedenen Organisationen, eine Art von NGOs geleitet, die Geld gesammelt haben, um das Militär auf irgendeine Weise zu fördern oder Soldaten. Dort wurde er beschuldigt, schwersten Alkoholismus, Missmanagement, möglicherweise auch finanziellen Unregelmäßigkeiten. Also seine ganze Laufbahn ist eine, wo man sagt, so jemanden möchte man nicht in einer verantwortungsvollen Position haben und vor allem nicht an der Spitze eines riesigen und so gefährlichen Apparates wie der Pentagon. Hegseth als Minister hat sich inzwischen auch alle schlechten Erwartungen, hat er zum großen Teil auch noch einmal übertroffen.
Es gab ja einen großen Skandal, wo auch Hegseth mit dabei war, nämlich das sogenannte Signal Gate, wo unabsichtlicherweise ein Journalist in eine Signalgruppe gezogen worden ist, wo eben auf einem mehr oder weniger nicht staatlichen bzw. nicht vorgesehenen Kanal, nämlich ein Messenger-Dienst, den wir wahrscheinlich alle am Handy haben, über verschiedenste Angriffsziele eben des Militärs gesprochen wurde. Auch das soll er überstanden. Seine ganzen Ausfälle, ich meine, wahrscheinlich seine politischen Ansichten, das ist erwünscht im Weißen Haus, so wie er spricht, aber sehr viele andere Sachen hat er überlebt. Warum ist er denn offensichtlich so essentiell für Trump, dass bei Signalgate ja auch ein anderer gehen musste und nicht er?
Es musste einer gehen, es musste der gehen, der damals diese Chatgruppe eingerichtet hat. Aber Hegseth hat eigentlich das dort noch das Schlimmere getan. Er hat dann über diese unsichere Leitung genaue, gezielte Informationen preisgegeben über geplante Angriffe in Jemen. Und man hat gesagt, wenn das irgendjemand gehackt und mitgehört hätte, dann hätte das auch, und das ist in den USA die Todsünde, das Leben amerikanischer Soldaten gefährdet. Ist jetzt nicht passiert und Trump steht weiter hinter ihm. Aus zwei Gründen wahrscheinlich. Erstens einmal, Trump lässt seine Leute nicht so wahnsinnig gerne fallen. Er ist einer, der dann immer wieder eine gewisse Loyalität hat. Und Hegseth gefällt ihm einfach, passt ihm einfach. So vom ganzen Typ her, ich glaube, da ist einfach eine Sympathie vorhanden und die lässt Hegseth hier weiterhin im Amt bleiben. Wir werden sehen. Allerdings, wenn der politische Preis, ihn als Minister zu halten, für Trump zu hoch wird, dann könnte sich das auch wieder sehr schnell drehen. Also ich würde nicht mein ganzes Vermögen darauf verwetten, dass Hegseth bis zum Ende der Trumpschen Präsidentschaft Minister bleibt.
Ich würde generell nicht raten, überhaupt zu wetten. Und ich glaube, auf diese Administration ist es noch einmal ein größeres Risiko.
Ist sehr riskant, eindeutig.
Ich glaube aber nur ganz kurz der Vollständigkeit halber, Hegseth war nicht jene Person, die diesen Atlantic-Journalisten zu dieser Gruppe unabsichtlich hinzugefügt hat. Ich glaube, das war der damalige nationale Sicherheitsbeirat. Ja. Ja, okay, gut. Genau. Also das muss man nur der Vollständigkeit halber dazu sagen. Erik, wenn wir zur aktuellen Causa zurückkommen, wir haben jetzt eben dieses angeblich mutmaßliche, nenn es wie du willst, Drogenboot, das auf internationalen Gewässern unterwegs war und abgeschossen worden ist. Dann gab es zwei Überlebende, die sich verzweifelt versucht haben, an irgendwelchen Trümmern festzuhalten. Und wie du gesagt hast, anstatt ihnen zu helfen, wurde noch einmal auf sie geschossen, damit sie wirklich getötet werden. Da gibt es eben diesen Admiral Frank Mitch Bradley, der meint, er hat eigentlich nur den Befehl von Hegseth ausgeführt und der Befehl war, alle auf dem Boot zu töten. Ist das jetzt die Verteidigungsstrategie des Pentagons und des Weißen Hauses zu sagen, wir haben nur unsere Befehle befolgt?
Ja, das ist noch nicht ganz klar, was auch Bradley selbst auch wirklich sagt und so. Das wird auch ein bisschen hier in unterschiedlichen Versionen etwas behauptet.
Vielleicht zitiere ich Medienberichte nur, um das dazu zu sagen.
Bradley selbst gilt als erfahrener und auch letztlich moralisch integrer Offizier. Und amerikanische Kommentatoren sagen, es ist unvorstellbar, dass er so einen Befehl geben würde, wenn er sich dort nicht nach oben abgesichert hätte. Und das, diese Absicherung nach oben, die wäre über den Minister, über Hegseth. Also es deutet schon sehr viel darauf dass entweder Hegseth in diesem speziellen Fall gesagt habe, schießt noch einmal, weil der offenbar da wirklich involviert war, direkt in diese Operation, oder aber einen grundsätzlichen Auftrag gegeben hat, keine Überlebenden. Und das selbst ist wieder ein Kriegsverbrechen. Darf man nicht vergessen, die USA haben nach dem Zweiten Weltkrieg deutsche oder japanische Offiziere, die solche Befehle gegeben haben, auch vor Gericht gestellt und verurteilt.
Du sagst immer Kriegsverbrechen. Meines Wissens nach gibt es ja keinen Krieg mit irgendeiner Organisation, ob es jetzt Venezuela selbst ist oder irgendwelche Terrororganisationen, Kartelle etc. Müsste man da nicht eigentlich eher von Mord sprechen? Juristisch, glaube ich, kann man es beide nicht ganz beantworten.
Ich bin kein Völkerrechtler, aber ich glaube, dass man das schon, militärische Aktionen fallen dann sehr wohl unter das Kriegsrecht, soweit ich weiß.
Ich glaube auch ein wichtiger Punkt ist, mit welchem Recht oder mit welcher Argumentation tötet die US-Regierung hier diese Personen, die ja die Tat, die ihnen dann im Nachhinein vorgeworfen wird, ja aktiv eigentlich noch gar nicht begangen haben. Es hat ja noch kein Drogenschmuggel stattgefunden. Es ist ein Boot auf internationalen Gewässern. Zu 100% sagen, ob das Ziel die USA war, kann man ohnehin nicht. Ich glaube nicht, dass das so leicht möglich wäre. Auch wenn die US-Regierung sagt, sie wissen genau, wer auf diesem Boot oben war und wen man da getroffen hat. Aber die eigentliche Handlung ist ja noch gar nicht passiert.
Nein, die Handlung ist nicht passiert, wobei könnte man noch argumentieren, es ist so gefährlich und so schrecklich für die USA, was da passiert, da müssen wir präventiv vorgehen. Wobei
Strike,
das dürfte man ja auch nicht mit Tötungen machen, sondern mit Eingriffen von der Küstenpolizei und der Küstenwache. Aber was ja noch absurder ist, selbst wenn diese Männer, die hier ums Leben kommen, wenn das tatsächlich Drogenschmuggler sind, wir wissen, das sind ja nicht die Köpfe der Kartelle, das sind ja kleine Fische, die hier einfach etwas ausführen, um ein bisschen an Geld zu verdienen. Die tatsächlichen Köpfe sitzen anderswo. Jetzt behauptet Trump die ganze Zeit, Maduro sei das, wobei er da keinen Beweis hat. Aber es gab einen eindeutig überführten, verurteilten, massiven Chef einer Drogenschmuggelorganisation und der tatsächlich auch ein Staatschef war, das war der frühere Staatschef von Honduras, Hernandez, der verurteilt wurde zu vielen Jahrzehnten Gefängnis. Und was macht Trump? Er bekommt einen Brief von dessen Familie und sagt, der Arme, dem wurde so unfair mitgespielt, und er amnestiert ihn und er geht frei. Also was wir hier erleben ist, die Kleinen werden hier getötet ohne rechtliche Grundlage unter wahrscheinlich Verletzung aller Gesetze, und die Großen dienen in der amerikanischen Justiz mit eindeutiger, ausgezeichneter Ermittlungen des FBI und aller Behörden hier nachgewiesen wurden, wie sehr die mit den Drogenschmuggel und den Drogenhandel über viele, viele Jahre betrieben haben, die dürfen dann freigehen. Warum? Weil Trump es gefällt. Er will einfach zeigen, ich bin der König, ich habe jedes Recht, das zu tun, was ich will. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass es ihm sogar passt, dass die Sachen nicht zusammenpassen. Weil wenn die alle logisch, plausibel einer Ideologie, einer Strategie folgen würden, naja, dann könnte man ja sagen, Trump ist hier einfach einer, der hier etwas ausführt, was er sich schon einmal ausgedacht hat. Stattdessen so kann Trump sagen, der Einzige, der hier in diesem Land etwas zu entscheiden hat, das bin ich. Und ich entscheide genauso, wie ich will, aus dem Bauch heraus, aus einer Willkür heraus. Und das zeigt erst, wie wirklich mächtig ich bin.
Ist das eine Art Comeback der Nixon-Kissinger-Madman-Strategie? Oder
also quasi nein, das
so unzuberechnet, so nein, unberechnet
nein. Also
sein, dass ihn niemand einschätzt?
Nixon hatte auch manche Anflüge, er war auch die Madman-Strategie. Nein, da ist keine Strategie dahinter, da ist kein Zweck dahinter, außer die wirkliche, kann man sagen, die Apotheose von Trump, die eigene Krönung als der unbeschränkte Herrscher, der sich von niemandem was sagen lässt, von niemandem kritisieren lässt, der tun und lassen kann, was er will. Das ist das wahrscheinlich wichtigste Motiv für ihn.
Eric, vielleicht abschließend, wir wissen noch nicht, wie sich diese Causa weiterentwickelt, aber was wäre deine Einschätzung? Werden wir hier in diesem Fall Konsequenzen sehen? Ich glaube, die US-Öffentlichkeit und die Republikaner interessiert das Thema noch nicht so ganz. Zumindest ist es noch kein allzu großer Skandal, zumindest was ich mitbekommen habe, korrigiere mich da gerne. Aber kann Pete Hegseth das tatsächlich politisch überleben?
Also, wie gesagt, wetten sollte ich nicht.
Würde ich dir nicht empfehlen.
Aber glaube nicht, dass er sehr, sehr lange noch Minister bleiben wird. Ich glaube, irgendwann kommt der Punkt, wo es für Trump einfach zu teuer, zu unangenehm, zu peinlich wird, wo auch der Druck aus der eigenen Partei, aus dem Kongress, aus der Basis zu stark wird. Und vergessen wir nicht, im Kongress, diese Nibelungentreue, die die ersten Monate geherrscht hat, die wird nach und nach etwas brüchig, weil die Umfragen für Trump so schlecht sind und alle Abgeordneten beginnen schon sehr, sehr intensiv darüber nachzudenken, was sind meine Chancen, in einem Jahr wiedergewählt zu werden. Und wenn man da das Gefühl hat, wenn wir da durch Trump heruntergezogen werden und möglicherweise unser Amt verlieren könnten, deshalb ist die Zeit, wo wir uns ein bisschen distanzieren. Und während Hexes noch nicht das ganz große Thema für die amerikanische Bevölkerung ist, das sind die Preise, das ist die Wirtschaftssituation, ist das doch etwas, wo die Schlagzeilen sich zunehmend negativ werden und wo Trump irgendwann einmal eine Notbremse ziehen wird, ohne irgendetwas einzugestehen. Vielleicht gibt er ihm einen Botschafterposten in irgendeinem attraktiven Land und zieht sich auf diese Weise aus der Affäre.
Erik Frey war das leitende Redakteur beim Standard. Vielen Dank für deinen Besuch im Studio heute.
Sehr gerne, Daniel.
Und wenn Ihnen diese Folge bis dahin schon einmal gefallen hat und Sie auch die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, dann geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen dann wie immer auf derstandard.at. Feedback oder Themenvorschläge schicken Sie gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschezecker, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Freuen Sie sich auf Partnervorteile, wie zum Beispiel Zimmerupgrades nach Verfügbarkeit, Mietwagen-Upgrades, Hotelguthaben oder Bordguthaben bei Kreuzfahrtpartnern und sammeln Sie so ganz entspannt neue Energie. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.